Hallo, da ist sie wieder, eine neue Folge des Hurra Hurra Podcasts mit der Miniserie zu Transformationsdesign und ländlichen Räumen. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich lehre an der Burgi Biedenstein Kunsthochschule Halle, wo dieser Podcast angeordnet ist. Und in eben, wie gesagt, dieser kleinen Miniserie geht es um die Fragestellung des sozialen Wandels und welche Rolle wir als Gestalterinnen und Gestalter da drin spielen. Und in dieser Folge habe ich das große Glück, mal wieder, damit fange ich eigentlich immer an, aber es ist auch wirklich immer ein großes Glück. Diesmal ist es Ivana Rohr. Und Ivana Rohr ist Künstlerin, deren ihr Material ist Text, also Schrift und Schreiben und sowas. Und sie hat da auch ein Diplom, nämlich im literarischen Schreiben, nicht literarisches Schreien. Und sie arbeitet bei dem interdisziplinären Studio für Raumfragen. Ich würde ja sagen, das sind Architekten, aber wenn sie sagen interdisziplinäres Studio für Raumfragen, dann wird das schon stimmen. Endboss in Hannover und ist da vor allen Dingen für den Bereich Stadtentwicklung und Kunst am Bau, kulturelle Stadtentwicklung und Kunst am Bau sowieso, ne? Wenn man schreiben kann, macht man viel Kommunikation, auch für Kommunikation verantwortlich. Und in diesem ersten Teil sprechen wir vor allen Dingen darüber, wie stark denn doch das Behaupten ist, wie schwer Partizipation vorzudenken ist, ohne dass man die Leute mitmachen lässt. Es geht um das verdeckte Entwickeln und generell auch ein bisschen um die Arbeit von Endboss. Viel Spaß damit. Und der zweite Teil ist der zweite Teil. Ciao. Hallo Ivana. Was macht ihr eigentlich bei Endboss und was hat das mit gesellschaftlichem Wandel zu tun?
Also wir beschreiben das auf der Website nach wie vor so und das finde ich eigentlich treffend, ist, wir sind ein interdisziplinäres Studio für Raumfragen und Antworten in allen Größenordnungen und wir arbeiten vorrangig eigentlich im Feld der Stadtentwicklung. Also man kann sagen, wir haben uns auf Stadtentwicklung spezialisiert. Und zwar da im Kontext von partizipativen Projekten beziehungsweise eher in Richtung Co-Kreation, Co-Produktion versuchen wir zu arbeiten als im Sinne von Partizipation. Und wir haben auch eben als vielleicht einen Fokus haben wir schon auf kultureller Stadtentwicklung auch. Also Stadtentwickeln mittels kultureller Instrumente, Kunst und Kultur.
Cool. Kannst du mal versuchen zu differenzieren, was du mit Co-Kreation und Co-Produktion meinst? Also wo ist denn da der Unterschied?
Also der Unterschied ist, ich kann das ja vielleicht gleich mal anhand von dem Projekt, das wir hier aktuell machen, vielleicht ein bisschen erklären. Es gibt in der Stadtentwicklung, also wir sind ein bisschen spezialisiert im Moment auf, da machen wir verschiedene Projekte zur Innenstadtbelebung, heißt das so schön trocken, in der Fördersprache. Und da sind wir, da gibt es eben diesen Ansatz, es sollen immer, plötzlich sollen Leute irgendwie partizipiert werden. Ne?
So, partizipiert das gibt ja die Partizipation.
Genau. Hm? Das ist, so fühlt sich das, finde ich, auch an für beide Seiten ganz oft. Und das ist dann immer Grundvoraussetzung. Es muss eine breite Beteiligung geben und partizipative Ansätze und so weiter und so fort. Und wir versuchen eigentlich in unseren Projekten herauszufinden, indem wir das experimentell so ein bisschen aufbrechen, wie man über so eine, also wie man zu tatsächlicher Partizipation gelangen kann, im Sinne von Verantwortungsübernahme. Leute haben Lust und entwickeln einen Gestaltungswille in den Projekten. Und das ist für mich Co-Kreation und Co-Produktion. Und Partizipation bzw. Beteiligung beschreibt ja eigentlich ein bisschen das Prinzip, dass ich eine Idee habe und Leute überzeuge, sich daran zu beteiligen. Auf irgendeine Art und Weise. Und was ich aber glaube, was der Kern unserer Arbeit ist, in diesen Stadtentwicklungsprojekten, ist eine Grundlage zu schaffen, wo Leute ein Interesse und die Fähigkeit zu eigenen Ideen entwickeln und wissen, wie sie da in eine Umsetzung kommen. Ich weiß nicht genau, ob das Sinn macht, so wie ich das sage, aber für mich ist das, also die Co-Kreation, sagt man ja vielleicht so klassisch, ist, man entwickelt zusammen eine Idee und wir versuchen aber co-produktiv so weit zu gehen, dass man auch gemeinsam in die Umsetzung kommt
und hast
dieser
du dann,
Projekte.
Und hast du da ein gutes Beispiel? Also du hast gesagt, da wo ihr gerade seid oder wo du gerade bist, ist das so ein Projekt? Innenstadtbelebung, Lust zum Gestaltungswillen machen?
Ja. Genau, also wir sind jetzt gerade, machen wir das Stadtlabor in Lutherstadt Wittenberg. Und das ist ein Projekt, das geht insgesamt fast 3 Jahre. Und da geht es eben um Innenstadtbelebung. Und da haben wir das so gemacht, und das ist auch das, was wir hier predigen und verkaufen bei jeder Gelegenheit, eigentlich bei jeder Veranstaltung, erklären wir hier den Leuten, dass sie das selber machen müssen. Also es ist immer so, mein schöner Präsentationsopener ist immer, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei alles muss man selber machen. Das gilt im besonderen Maße für Stadtentwicklung, für gesellschaftliche Transformation und generell, wenn man Veränderungen haben will, muss man sich aktiv daran beteiligen. Das ist meine Überzeugung. Und das kann man nicht als Service einkaufen von einer Agentur, einem Büro oder sonst was. Und das ist das, was wir hier eigentlich versuchen zu vermitteln. Und in Wittenberg ist es so, wir haben hier einen riesigen Raum mitten in der Innenstadt. Wittenberg hat eine wunderschöne Altstadt, ist total touristisch belebt hier auch alles. Trotzdem gibt es hier einen hohen Leerstand und es gibt eigentlich keine jungen Leute in der Stadt. Es gibt wenig junge Leute. Es könnte wesentlich mehr Zuzug geben, aber dafür braucht es eben ein langfristiges Konzept, sage ich mal, wie diese Stadt attraktiv wird für junge Menschen auch.
Wenn du sagst Stadt, hilf mir mal kurz, wie viele Leute sind da?
In Württemberg sind es 50.000.
Das ist
ungefähr 45.000 bis 50.000.
Ist es eine Kleinstadt oder ist es eine Mittelstadt?
Oh, könnte sein, dass das schon eine Mittelstadt ist. Müsste ich wissen als Stadtentwicklerin? Weiß ich aber nicht.
Fehlerkultur vom Feinsten. Ja, cool.
Ja.
Okay, cool. Halten wir fest, es sind 50.000 ja. Menschen.
Ja. Also vorher waren wir mit einem ähnlichen Projekt in viel kürzer, eigentlich nur 3 Monate in einer Kleinstadt, dörflich, fand ich das schon fast mit 5.000 EinwohnerInnen. Mhm. In Baden-Württemberg, da war es das gleiche Prinzip. Also eigentlich ist immer das, was wir den Leuten sagen, diese Zukunft, ne? Also jetzt diese Förderprogramme, in denen wir uns bewegen, heißen so, also das hier ist zum Beispiel zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, heißt das Förderprogramm. Und das kann nur eine niemand kann von sich behaupten, dass man in der Lage ist, das herzustellen. Es gibt für dieses Problem oder für diese Aufgabe keine Lösung aktuell. Und das ist das, was wir auch immer versuchen, nicht zu verkaufen. Eben zu sagen, wir wissen auch nicht, wie es geht. Es gibt auch es gibt nicht eine Schablone, die überall funktioniert. Was entscheidend ist, ist, dass Leute sich wieder zuständig fühlen für diese Probleme. Und in Wittenberg ist das, wenn ich da so formal noch kurz was dazu sagen soll, da haben wir eine tolle Rahmenbedingung, ne? Wir haben hier einen Raum, den wir bespielen mit Programmen, den aber auch Leute selbst bespielen können. Wir haben so ein kuratiertes Programm, das sich thematisch mit diesen Themen in der Innenstadt auseinandersetzt. Und wir haben aber auch einen sehr, sehr, finde ich, einen vernünftig großen Verfügungsfonds, wo wir mehrere 1.000 Euro im Jahr für Ideen aus der Bürgerinnenschaft zur Verfügung haben. Und das ist jetzt zum Beispiel in der zweiten Runde schon dieses Jahr. Es gibt wieder 50.000 Euro für Ideen aus der Bürgerinnenschaft. Mindestens 5 werden gefördert. Das heißt, du kannst dir 10.000 Euro für eine Idee abholen. Das finde ich ist jetzt nicht total wenig. Da kann man schon Sachen mitmachen. Und wir haben hier, ja.
Nee, ich bin jetzt weiter. Ja. Ich habe nur eine Frage, das kam zu schnell. Ja. Zu schnell geatmet.
Also wir haben hier quasi die Rahmenbedingungen, genau. Wir geben das raus an die Bürgerinnenschaft. es gibt so ein, wir haben so ein Programm entwickelt, so ein 10-Punkte-Programm, wo wir gesagt haben, das ist für uns gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung auch, ne? Also weil darum geht es auch, eben nicht Profit, sondern gemeinwohlorientiert Städte zu entwickeln. Und da haben wir so quasi so einen Leitfaden beschrieben, an dem man irgendwie selber sehen kann, ah, ist meine Idee gemeinwohlorientiert, was fehlt vielleicht noch? Wir haben die Leute auch beraten jetzt in dieser Runde. Es gab quasi eine Deadline, dann gab es ein Beratungsgespräch, wo wir die Ideen nochmal durchgearbeitet haben. Und jetzt machen wir das in diesem Jahr das erste Mal so und ich bin super gespannt, wie es läuft. Weil wir hier in dieser Stadt einen Fokus haben auf Jugendliche und junge Familien eigentlich, konnten wir die Verwaltung und auch die Politik hier vor Ort überzeugen, dass die Entscheidung über die Förderung bei allen Schülerinnen der Stadt liegt. Das heißt, alle dritte, das hier geht es um 13. Klasse auch noch irgendwo, habe ich neulich gelernt, also ab dritter Klasse, lesen muss man können, ist quasi die Grundvoraussetzung, dürfen die Kinder und Jugendlichen dieser Stadt darüber entscheiden, welche Ideen umgesetzt werden.
The kids are all right.
Ja, das finde ich super, weil man da so eine Ernsthaftigkeit dann auch spüren kann, weil wir gesagt haben, naja gut, das ist eben vielleicht auch in der Frage nach unserer Arbeit, was ist uns wichtig, wir kommen so als Büro aus der DIY-Kultur, aus dem Skateparkbau eigentlich eher und haben irgendwie schon so ein bisschen Fokus oder einen Blick auf Jugendkultur vielleicht auch und Jugendliche in der Stadtentwicklung. Eigentlich vielleicht so genau, weil das so eine Gruppe ist, die so ausfällt für gewöhnlich auch, ne? Die haben keine Lobby, die haben kein Geld, die können nichts kaufen, die dürfen noch nicht wählen, die sind vollkommen uninteressant, eigentlich für alle Beteiligten. Und die sollen sich am besten auch nicht so viel im öffentlichen Raum aufhalten. Das ist ja ganz oft so ein Problem, ne? Es gibt deshalb so nicht so viele Orte für die. Und deswegen finde ich es hier so besonders interessant, in dem Projekt ist es ein großes Experiment auch für uns, zu gucken, wie geht das denn, wenn man denen die Verantwortung, quasi die Entscheidungsverantwortung gibt über Ideen, die auch nicht nur explizit für Jugendliche sind. Ne? Einreichen dürfen alle eine Idee. Du musst es halt nur lernen, sie so zu verkaufen, dass es auch eine Person aus der dritten Klasse interessiert, versteht und interessiert. So was so verschiedene Mechanismen quasi aushebelt, auch in so einer Antragstellung und Förderstruktur, was ich so ganz witzig finde. Und das ist hier aber so, um das vielleicht, genau, das so als Beispiel jetzt mal unterstrichen, man kann hier Ideen umsetzen, wir unterstützen Leute dabei, eigene Ideen zu haben und in die Welt zu bringen und wir unterstützen Leute dabei, sich zuständig zu fühlen und die Möglichkeiten zu sehen und zu verstehen, wo sie überhaupt einen eigenen Gestaltungsraum oder Freiraum haben oder haben.
Und müssen die das, oder was ist müssen, sind die angehalten dazu, das in dem Projektraum umzusetzen, den ihr da habt, oder sind das gesamtinnenstädtische Transformation oder Umgestaltungsvorhaben?
Es gibt ein Fördergebiet, das ist die gesamte Altstadt. Mhm. Also das sind so 3-4 Straßenzüge hier in diesem Fall. Darin muss das stattfinden. Okay. Also es braucht diesen Bezug zum Fördergebiet. Es muss aber nicht bei uns im Raum stattfinden. Mhm. Kann es, aber das ist eigentlich eher so ein, ich verstehe diesen Raum eher so als vielleicht die Basis oder so eine Plattform, von der aus sich bestenfalls Ideen entwickeln. In den Stadtraum rein, vielleicht in andere Leerstände. Eigentlich haben wir gesagt, das sind so diese Förderprojekte sind auch halt, es ist nicht super wenig Geld, ist aber auch nicht unendlich viel. Man kann das als Prototypen verstehen. Vielleicht auch für weiterfolgende Ausarbeitung oder irgendwie, genau, das kann ein Anfang sein, es kann getestet werden, funktioniert das auf diese Art und Weise, bringt das mehr für die Innenstadt, wir haben hier zum Beispiel jetzt auch, es gibt hier jetzt so eine Rollbahn mitten in der Altstadt auf einer Brachfläche mit so einem Pocketpark, nennt man das dazu, da können so, es gibt ein bisschen so eine Gartengruppe, hat sich da zusammengefunden und es gibt hier auch viele Leute, die Fahrrad fahren, tatsächlich so eine Bike-Szene und ein paar Skaterinnen auch. Und die können jetzt hier testweise im Projektzeitraum gibt es einfach diese Grünfläche jetzt, die quasi konsumfreier Ort ist, an dem man Sport machen oder gärtnern kann, im Grünen sitzen kann. für einen total überschaubaren Betrag wurde das hergestellt, statt irgendwie eine Parkanlage zu planen oder so ein, was ja immer gleich in den sechsstelligen Bereich locker geht. Wie kann man es da jetzt erstmal testen?
Das ist sozusagen eins von diesen Beispielen, die in dem letzten, ich sag jetzt mal, in der letzten Runde dieses, ihr gebt den Menschen.
Verfügungsfonds, ja.
Heißt das Verfügungsfonds?
Ja, ganz tolle Begriffe.
Ja, voll super.
Die versuchen wir auch zu vermitteln. Also eigentlich verstehe ich unsere Arbeit. Sorry, ich eier so ein bisschen.
Nee, eier los. Ich halt ein bisschen Struktur, aber ich lasse dich jetzt erstmal so ein bisschen rumeiern.
Ja. Eigentlich sage ich immer, ich verstehe unsere Arbeit als Vermittlungsarbeit.
Ja.
Es gibt so sehr viel, so in Kunst und Kultur ist es eigentlich klar, ne? Da gibt es den Job der KulturvermittlerInnen oder als Kunstvermittlung. Und ich finde, was so Architektur und Stadtplanung angeht, gibt es das so gut wie gar nicht. Mhm. So eine vermittelnde Funktion. Und wenn, dann sehr didaktisch. Also wenn, dann ist es wirklich ein Bildungsauftrag. Und wir versuchen quasi den Spagat zu schaffen zwischen eigentlich so Vermittlung durch Gestaltung.
Ja.
Also wir sind nicht nur Didakten, sondern, also wir erzählen, genau, du weißt, wie ich meine,
ich
ne?
Hab, ich hab's verstanden.
Nur, ja, ich vielleicht noch nicht so ganz. Aber so die Richtung.
Ja, aber da bleibe ich mal dabei. Weil du hast es vorhin gesagt, dass es, also ihr wollt Lust machen auf den eigenen Gestaltungswillen. Also ich habe mir nur so Lust und Gestaltungswille aufgeschrieben. Und
ja.
Und ich glaube, dass dieses Gefühl, da muss man die Leute, da muss man Erfahrungsräume schaffen, dass die zu dieser Lust kommen und dass die ihre eigene Gestaltungskompetenz erstmal den Grad davon erkennen, aber grundsätzlich erstmal anerkennen, dass sie das können. So, das können sie schon selber machen. So, das finde ich einen wichtigen Punkt. Mal noch eine bisschen konkretere Frage, die da dahinter gucken soll. Warum macht ihr das? Also, ich verstehe das Anliegen, aber das heißt ja nicht, dass ihr das, also dass beispielsweise du jetzt als Person das machen musst. Also, was treibt dich denn da dran an, das zu machen?
Also, mich treibt daran an, glaube ich, das ist eine gute Frage. Ich bin ja Quereinsteigerin in dieses Feld, sozusagen. Ich habe das nicht studiert, Architektur und Stadtentwicklung. Ich komme eigentlich aus der Kunst und also ich habe Schreiben studiert und bildende Kunst. Und bin eigentlich, ja, Kulturwissenschaftlerin, kann man sagen. Und ich bin da so reingestolpert in dieses Feld und mich fasziniert die Wirkung. Mich fasziniert die Wirkungskraft, die da dahinter steckt. Ich bin in meinem Arbeiten total wirkungsorientiert. Das ist was mich antreibt. Wenn ich sehe, etwas entfaltet Wirkung, etwas hat einen Impact. Und das finde ich in diesem Feld so offensichtlich. Also es ist so unmittelbar möglich, wenn man es schafft, Leute zu inspirieren. Warum machen wir das? Auch, man könnte jetzt sagen, so ein bisschen höher, sorry, es ist so süß draußen auf, ich sitze in Wittenberg gerade und gucke auf den Marktplatz und da ist so eine Gruppe Mädchen, die gerade ein TikTok-Video vor der Luther-Statue.
Hast du gerade TikTok gesagt?
Das habe ich aus Versehen gesagt, ja. Wahrscheinlich.
Die jungen Leute mit ihren TikTok-Videos.
Ich werde immer älter. Ich habe auch so ein Handy jetzt. Guck mal, ich habe so ein Boomer-Handy. So mache ich jetzt Fotos immer. Ja. Ich so aufklappe.
Tatsächlich habe ich letztens im Zug gesessen und da saß auch in einer Gruppe von, ich wollte gerade sagen, mittelalten Frauen, aber die waren so alt wie wir, so um die 40, ein bisschen plus.
Ja.
Und da hatte auch eine so ein Etui, wie sagt man denn dazu, so ein Aufklapp-Handy-Ding, ja? Mhm. Welcome.
Ja. Ich feiere es aber auch, also wirklich, ich stehe immer so jetzt.
Du hast doch eine Lesebrille dazu.
Genau.
Ja,
egal. Und mach TikTok-Videos.
Genau, wir bleiben aber dabei, warum du das tust und die Wirkung ist dir ein Anliegen und ein Antrieb.
Genau, Wirkung ist mir ein Anliegen. Ich mache auch total gerne immer noch ein bisschen zu wenig vielleicht auch bildende Kunst, also so egozentrierte Arbeiten. Das gibt ja auch einen Grund, warum ich das studiert habe. Das gibt mir schon auch richtig wichtig. Ich finde aber den Wirkungskontext von Kunst nicht so interessant, muss ich sagen. Und auch das Umfeld, in dem das passiert. Und ich finde, wenn wir, also Stadtentwicklung ist einfach, das geht alle etwas an. Und wenn einem etwas daran liegt, vielleicht einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben oder in bestimmten Fällen vielleicht auch dem entgegenzuwirken, was sich gerade gesellschaftlich wandelt, dann ist das für mich einfach so ein naheliegendes Feld, wo ich das Gefühl habe, da kann man noch, ja genau, da kann man Wirkung erzeugen, indem man so Zugänge schafft und irgendwie ja Leute in die Verantwortung nimmt, vielleicht auch nochmal. Weißt du, wie ich meine? Also
das verstehe ich. Du hast aber gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass du den Wirkungsgrad oder den Wirkungsmacht von der Kunst irgendwie nicht zu hoch einschätzt. Kannst du das nochmal, oder kannst du da nochmal einen Punkt machen, wieso du das der Kunst oder den Künsten so weniger zutraust als beispielsweise den Architektur, Design, Gestaltungsdisziplin oder der Stadtplan oder das, wie rum man das nennt?
Ja, das ist jetzt dünnes Eis tatsächlich auch, weil ich natürlich auch trotzdem immer sagen würde, es ist extrem wichtig, dass es das gibt und dass es ein dass es eine bildende Kunst, dass es freie Kunst gibt, die je, losgelöst von Funktions- und Problemlösungsmechanismen funktioniert. Das finde ich auch das Tolle an Kunst. Deswegen mache ich auch gerne Kunst, weil in der Kunst niemand von dir erwartet, dass du irgendein Problem löst. Ja. Im Gegenteil, du darfst dir noch neue ausdenken. Das liebe ich an der bildenden Kunst. Aber der Kontext, in dem Kunst gezeigt, gefördert wird, entsteht, der ist so klein. Und so zusammengeschrumpft auf so ein, es hat ja teilweise, finde ich, wirklich, also die Kunstwelt hat für mich wirklich oft was Satirehaftes, jetzt mal ehrlich gesagt. Das ist, hat mit Realität und mit tatsächlich so größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen und Problemlagen oft nicht so viel zu tun. Natürlich gibt es auch politische Kunst oder eher aktivistischere Kunst. Das muss man aber irgendwie, genau, das muss man halt mögen, muss es auch machen wollen.
Und das ist ja auch oft sehr satirisch, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass sich vieles, was man so im, was man so ersieht, oft vieles auch über die Humorebene versucht, eine Schwere rauszunehmen, aber wiederum einen Fokus auf eine Schwere zu legen. Ja.
Voll. Ist politische Kunst leider selten. Ist leider selten witzig. Aber das tut dem, diesem Verhalt gut. Naja, was ich eigentlich glaube, ist, genau, es ist ein Beispiel.
Bitte.
Es ging gerade so ein, mir ist gerade so ein Video auf Instagram durch meine Timeline gespült. Von einem Typen, der seinen Chuck ausgezogen hat im MoMA.
Sein Schuh.
In New York. Genau, sein Turnschuh. Ich glaube, es war im MoMA, großes Museum in New York. Und Leute haben sofort angefangen und der hat ihn da so hingestellt. Und Leute sind sofort stehen geblieben, haben angefangen, den zu fotografieren. Als Kunstwerk. Weil es nicht zu unterscheiden ist. So richtig. Für Leute, die nicht so drin sind. Und das ist ein Problem der Kunst, finde ich. Das ist A, extrem lustig und B, sehr problematisch. Also.
Okay. Okay, das, aber dann lass uns da nicht tiefer drauf eingehen, sondern einfach das so festhalten, lassen wir so stehen, das war mir wichtig, das nochmal zu verstehen, was du damit gemeint hast. Ich glaube, wir wissen es. Jetzt.
Genau, also wenn ich es nochmal zusammenfassen soll, in einem Satz ist es das mit den Problemen lösen, glaube ich. Es ist einfach nicht, es ist nicht die Aufgabe der Kunst und es sollte auch nicht Aufgabe der Kunst sein, Probleme zu lösen. Deswegen ist sie, wenn wir aber über gesellschaftlichen Wandel und vielleicht irgendwie Problemlösungsbedarfe sprechen, die damit im Zusammenhang stehen, auch solitär als Kunst im Sinne Kunst für den Kunstmarkt nicht so wirkungsvoll. Instrumente der Kunst wiederum, also alles, was ich mitbringen kann aus meiner künstlerischen Ausbildung und Arbeit etc., sind extrem wirkungsvoll in diesem Feld. Also, dass da kein Missverständnis entsteht, finde ich schon, dass das wiederum Und das macht mir Spaß. Deswegen mache ich das, weil ich sehe, das ist das, was ich meine mit der Wirkung. Ich sehe, dass ich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, nun mal, qua meiner Ausbildung, da eine größere Hebelwirkung, einen größeren, mehr Leverage, mehr irgendwie, das trifft da irgendwie auf eine andere Form, auf einen anderen Boden, der mich selbst auch wieder inspiriert und weiterbringt.
Siehst du einen Unterschied zwischen den Tätigkeiten in urbanen Zentren? Ihr habt mit Endboss viel in Hannover gemacht, da die große Spiegelfläche, und an anderen Städten gearbeitet. Und dann habt ihr aber eben, du hast es gerade schon gesagt, dieses 5000 Personendorf in Baden-Württemberg. Siehst du da einen Unterschied oder eine Differenz der Methodik des Herangehens an sozusagen, sag mal, wandelorientiertes, wirkungsorientiertes Beteiligen von Menschen?
Ja.
Cool, kannst du das total benennen oder kannst du das mal sagen?
Das Misstrauen ist größer.
In den ländlichen Räumen?
Die Vorbehalte sind größer und man muss wesentlich mehr Beziehungsarbeit leisten, glaube ich, in diesen Prozessen. Und es ist insofern aber auch, also im urbanen Raum ist es so, Menschen ziehen ja in urbane Räume. Ich lebe auch in einem urbanen Raum, weil es da so viel Gleichzeitigkeit gibt und auch mehrere Möglichkeiten und Optionen. So, ne? Es gibt nicht, für mich nicht das eine Stadtzentrum, von dem ich abhänge in der Großstadt, in der ich lebe. Ich habe viele Möglichkeiten, mich in einer Stadt zu leben. Das haben Leute im ländlichen Raum weniger oder gar nicht. Die haben eine Möglichkeit, nämlich den Ort, an dem sie leben. Und entsprechend wichtig oder dramatisch ist das für Leute, glaube ich, auch. Oder es hat einfach eine andere... Es ist tatsächlich einfach etwas anderes. Es sind andere Lebensumstände und deswegen sind Menschen empfindlicher, würde ich sagen, im Guten und im Schlechten. Wenn man da, gerade wenn man als Büro jetzt wie wir von außen kommt und versucht, sich da reinzuarbeiten, selbst wenn es im besten Sinne ist. Die Leute sind empfindlicher, was ihre eigene Umwelt, ihre gebaute Umwelt, ihre soziale Umwelt angeht. Und misstrauischer unserer Arbeit gegenüber.
Woran erkennst du das Misstrauen?
Das wird offen ausgesprochen. Also hier zum Beispiel wurde es, als wir in Adelsheim waren, in diesem 5000-Seelen-Ort, da gab es original das Zitat von einer älteren Dame, die gesagt hat...
Kannst du das in diesem badischen Akzent oder was das da ist machen?
Nee, badisch
oder
kann was,
ich leider oder, sorry, nicht. Ich kann das, ich tut mir leid, ich, das ist Westdeutschland, da fällt mir total schwer zu differenzieren, wo da was ist.
Ja, es ist badisch, das ist wichtig. Genau, da verläuft nämlich die badische-württembergische Grenze quasi.
Das ist, ja, also ist aber wichtig, ne, weil es ist Regionalität und das muss man dann halt schon ernst nehmen.
Na, was sie auf jeden Fall gesagt hat, ist, oh mein Gott, wenn die Kreativen kommen, dann sind wir verloren. Ja, und das fand ich wirklich, ich musste wirklich auch lachen, ähnlich wie du. Und da habe ich gedacht, krass, das ist wirklich ein interessanter Vorbehalt. Und ich weiß auch nicht, sie war wirklich auch nicht gesprächsbereit. Also ich konnte nicht genau rausfinden, was ist das? Steckt da eine Angst vor Gentrifizierung dahinter? Oder was ist das so? Das spielt in ländlichen Räumen, spielt Gentrifizierung tatsächlich eigentlich nicht so eine große Rolle wie in Städten. Da hat man in Städten mehr mit zu tun. In urbanen Kontexten sind natürlich solche Sachen wie Wohnungsknappheit, Mietspiegel, Gentrifizierung, die Qualität von öffentlichen Räumen etc. Das ist was, was Menschen in Städten viel umtreibt. Und in so ländlicheren Regionen hast du meistens kein Raumproblem. Da hast du andere Probleme, da ist es Leuten, genau, also und das mit den Kreativen, ich fand das interessant und ich habe auch, als du erzählt hast, woran du forschst, gerade ein Thema, ich hatte da neulich nochmal einen Gedanken zu hier in Wittenberg, weil ich nämlich wir am Anfang viel darüber nachgedacht haben, wie können wir wirken mit diesem Stadtlabor, wie arbeiten wir zum Beispiel auch am Corporate Design etc., an einer Agentur im Design Grafikbüro zusammen gemacht. Was kann man den Leuten zumuten und an welchem Moment wird es zu hip, in Anführungszeichen. Ne? Das ist nämlich was die Leute hier haben, überhaupt keinen Bock auf Hipster. Niemand hat jemals irgendwo, also Hipster sind ja immer eh auch die anderen, das ist man ja nie selbst, aber das ist so, und ich habe diese Angst hier mit hingebracht, so ein bisschen, vielleicht im vorauseigenden Gehorsam, und habe in den letzten Wochen aber viel gedacht, so, ich glaube, es ist ein Problem, dass wir mit diesen, die wir alle diese kreativen Berufe haben und so progressiv mit Gestaltung etc. umgehen. Natürlich fühlen wir uns im urbanen Raum, in unserer eigenen Bubble, ein bisschen wohler, weil uns das, man braucht ja auch Inspiration für die kreative Arbeit. Und in diesen kleinen Städten, in den kleineren Städten passiert es sehr viel seltener, dass ich mit einem Design konfrontiert werde, das neu ist, an dem ich mich abarbeiten muss. Oft wird hier so Gleiches vom Gleichen gemacht. Jetzt hier ist es auch noch eine extrem denkmalgeschützte Stadt, ne? Das heißt, es gibt irgendwie Gestaltungsrichtlinien noch und nöcher, aber es ist so ein, irgendwie bedingt sich das so gegenseitig, dass Leute hier echt auch nicht mit Progressivität, was so Gestaltungssachen angeht, und sei es jetzt ein Corporate Design, da muss sich niemand mit auseinandersetzen. Und es wurde uns auch viel gesagt hier immer, ja, da müsst ihr aber gucken, dass ihr die Leute nicht überfordert.
Ja.
Ne? Also müsst ihr gucken, dass ihr eine ganz einfache Sprache findet und so. Und
oh, aber das ist ja fast schon entmündigend, ne?
Ich finde das auch. Ich finde wirklich auch, es ist den Leuten zumutbar. Und es ist ja auch kein, also der Gedanke, den ich hatte, und der ist überhaupt nicht ausgereift, es ist eher so ein Gefühl, über das ich auch noch viel nachdenken muss, ist, dass ich glaube, dass das eine das andere bedingt. Man wundert sich so, warum es so Vorbehalt gegenüber Fortschritt, Wandel, vielleicht auch Vielfalt und Diversität gibt. Und gleichzeitig gibt es aber das nicht in den Erscheinungsbildern dieser Orte. Es ist nicht, dass diese Gleichzeitigkeiten, diese Unterschiedlichkeiten, dieses alles, was urbanes Leben ausmacht, wird fast ein bisschen gemieden. Man guckt, was funktioniert an dem Ort und passt es so an. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es ist wirklich nicht ausgereift, der Gedanke, wie du merkst. Aber man passt sich so an, so wie es auch man. Und ich bin jetzt ganz froh, dass wir so, wir haben so einen Mittelweg gefunden. Ich glaube, es ist vielen Leuten immer noch zu hip. Und ich kriege auch ganz oft gesagt, ja, die Leute verstehen einfach nicht, was ihr da macht. Ich denke, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen Teil des Programms. Weil das wissen wir ja auch nicht. Es ist ein gemeinsames Herausfinden, was hier zu tun ist. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen verlabert.
Nee, das ist okay. Ich würde da kurz noch mal konkreter ranfragen, weil ich mich natürlich, also ich gehe erstmal diesen Gedanken mit, dass du diese Beobachtung hast und zu diesem Gefühl kommst. Mhm. Und ich frage mich jetzt, wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube, dass das ein bisschen auch was mit demografischem Wandel zu tun hat, weil wer sind denn intrinsisch motivierte, aber auch in der Gesellschaft zentrierte Personengruppen, die genau so eine ästhetische Differenz produzieren? Und das sind halt Kids, das sind Jugendliche, das sind Jugendkulturen, Freaks, ne? Und die bringen halt ihren visuellen Shit mit, ne? Und die kleben Sticker irgendwo hin, die stinken nach Patchouli, die grinden irgendwelche Ecken ab und sprühen. So, also und wenn das viele sind, dann suchen die sich ihre Orte. So, und dann lassen die sich auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr an den Rand drängen. Und das sind so, das sind alles so Punkte, die eine Vielfalt erzeugen, die aber auch Spannungen erzeugen und so weiter und so weiter. Und das ist aber, und jetzt bist du in Wittenberg, das ist Ostdeutschland, ländlicher Raum, das also halbländlich, aber es ist eine 50.000 Euro Stadt, sage ich schon, 50.000 Menschenstadt. Guck dir das mal an, wo die sind alle entweder nicht, also einfach quantitativ nicht vorhanden, die jungen Leute. Das ist einfach eine knappe Ressource, gerade wenn es auch um Beteiligung geht. Oder sie sind eben, das ist vielleicht auch noch so ein Post-Covid-Ding, zu Hause. Ne? Weil eben gleichzeitig eine, ich sag's jetzt mal ganz salopp, eine Kriminalisierung von vielen Jugendkulturen, das draußen rumhängen, das Skateboard fahren, kiffen, saufen, sprühen, das ist ja alles verboten, alles, was Spaß macht. Und gleich,
in manchen Ecken auch nicht deutsch sein, reicht schon.
Ja, genau, das kommt noch dazu. Ne? Ne? Dann generell so eine Oppositionshaltung, der Konflikt wird nicht ausgehalten. Also und schwuppdiwupp verschwindet das alles. Ne? Und die und dann haben die, sind die natürlich sozial connected, die Leute, die jungen Menschen, das darf man ja nicht vergessen. Die sind ja nicht zwingend einsam, nur eben digital sozial connected. Und dadurch sind sie im Stadtraum weniger präsent. Und dadurch entsteht, ich sag jetzt mal, was eine visuelle Identität von neuen Läden oder sowas angeht, eine ganz komische, ne, so Coffeeshops und sowas, ne, so eine, ich kann es gar nicht, da fehlt mir jetzt die Worte, aber so eine komische, hücke, cozy, Hipness, Adverbien, heiße Schokolade und verzauberndes Gebäck, so ein Zeug. Was so Pseudo-Jugend, also und dann wird das alles so seltsam. Ne? Also deswegen, und wenn du dort dann nochmal reinkommst mit einem total anderen kommunikativen, ästhetisch-gestalterischen Konzept, dann weiß überhaupt niemand mehr, was irgendwie los ist. Ne? Weil das weder das eine kopiert noch dem anderen in einen klaren Gegenpol setzt. Genau, also das stimmt. Und ich glaube, ich merke das auch in vielen Projekten, in denen ich eben außerhalb der Hochschule mit unserem Verein und unserem Studio arbeite, dass wir erstmal versuchen, so crazy wie möglich zu sein und uns dann in diesem voreilenden Gehorsam so ein Stück runter chillen wieder. Ist das zumutbar? Und dann bis zu einem bestimmten Punkt sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr, jetzt hier noch weiter runter zu gehen, das probieren wir mal aus. Hier gehen wir mal einen Schritt weiter, hier probieren wir das mal. Und da hat man aber ganz oft, glaube ich, dieses Lust zum Gestaltungswillen. Dafür braucht es halt Vorbilder. Und ich glaube, in vielen Diskussionen, die ich jetzt hatte, wird auch von Engagement-Vorbildern gesprochen, die über diesen demografischen Wandel halt in den verschwunden sind. Du, sagen wir mal so, die 19- bis 27-Jährigen, die irgendwo irgendwie ihren Bachelor, ihren Master und ihr Traineeship irgendwo machen und gerade nie da sind, noch nicht Rückkehrerinnen sind, die sind halt alle nie da. Und dieser Impuls, der fehlt halt als einfach als ein so ein Ziegel in so einer Generationszeitleiste.
Voll. Und das ist das Interessante ist hier natürlich auch so, ne? Es gibt hier keine Hochschule, das heißt, die Leute müssen, die studieren wollen, müssen weg. Und ich nehme mal an, dass auch die Ausbildungsplätze begrenzt sind. Also es gibt schon einen Wegzug, es gibt ja auffallend wenig Leute genau in diesem Alter. Und das ist ja genau das Alter, in dem man selbst den größten Sinn für Subversion hat, auf jeden Fall. Und was du gerade gesagt hast, das finde ich aber interessant, weil es ist, ich glaube, wenn eine Stadt eine bestimmte Größe hat, sodass man von Urbanität spricht, dann wird dieser Anspruch aufgegeben, dass es so eine Homogenität im Stadtbild geben muss, vielleicht auch. Und weil dann so klar ist, es ist out of control vielleicht. Oder dass dieser Anspruch wäre irgendwie absurd. So, ne? Das ist dann so eine Sisyphos-Arbeit. Und wenn umso kleiner so eine Stadt ist, umso möglicher erscheint das aber. Und dass du so eine Homogenität haben kannst in so einem Stadtbild. Und deswegen gibt es wirklich auch keinen Raum, weil vielleicht von entscheidender Seite oder dominierender, sage ich jetzt mal, genau, Hausbesitzerinnen etc., meine ich damit, ne, Leute, die irgendwie Entscheidungskraft haben, gibt es nicht den Wunsch nach Subversion auch. Also nach so subversiven Elementen. Ja. Also es wird leichter als störend empfunden. Das finde ich so, oder subversive Elemente meine ich jetzt Gestaltung, ist klar, irgendwie so gestalterische Sachen. Aber ja, und das finde ich hier, genau, in diesem Projekt, man muss ja dazu sagen, hier in Wittenberg, wir sind total unterstützt von Verwaltung hier und die haben uns eingeladen, auch genau deswegen. Wir dürfen hier eigentlich wirklich machen, was wir wollen, was toll ist. Ne? Also die geben das alles mit. Wir haben da keinerlei Einschränkungen, was so Look und Kommunikation etc. angeht. Da haben wir einen riesen Vertrauensvorschuss hier bekommen, was dieses Projekt auch umso spannender macht, auf einer Gestaltungsebene natürlich. Aber genau dieses, ich habe das einfach neulich gedacht, weil ich so dachte, ja, es ist so komisch, dass man so, ja, wenn man in einer Stadt wohnt, ich habe selten in Städten, also du sagst demografischer Wandel, ganz klar, das ist ein Thema, würde ich sagen. In Städten habe ich wenig Gespräche mit älteren Leuten, weil als auf dem Land, auch wenn wir Beteiligung machen, wobei Beteiligungsprozesse oft eher eine ältere Generation auch anlocken, sage ich jetzt mal per se. Ja, aber hier ist das, ich habe den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? Demografischer Wandel?
Alte Leute, du sprichst weniger mit alten Leuten.
Diese Erzählungen von früher, die finde ich krass. Die sind sehr viel, also in einer Großstadt passiert das total selten oder verhältnismäßig selten, dass Leute sagen, ach, wissen Sie, früher war es hier so und so und das wäre schön, wenn das wieder so wäre. Und also es gibt immer die Klassiker, ne? Alle wollen immer, ob du jetzt in Hannover in einem Szeneviertel bist oder in Dresden oder hier auf dem Markt, alle wollen immer den Hutmacher zurück und den Schuster und diese ganzen Geschäfte, wo man denkt, ja, aber wann warst du denn das letzte Mal beim Hutmacher? Also es gibt schon auch einfach marktwirtschaftliche Gründe, warum es solche Läden nicht mehr gibt. Ne? Das wollen immer alle und dann wird immer erzählt, wie viel es davon früher gab. Und diese Vorstellungskraft, und jetzt mache ich wieder eine Kurve und ich weiß nicht, ob das wirklich eine Sache, ein spezifisches Problem vom ländlichen Raum ist oder ein generelles Problem, aber zum Beispiel, als wir in Adelsheim waren, da hatte ich so einen Reality-Check irgendwie plötzlich, weil ich gemerkt habe, dass die Leute sich wirklich keine andere Zukunft vorstellen können. Und da kommt vielleicht auch so ein bisschen mein Gedanke her, dass ich das Gefühl habe, das ist unsere Arbeit als gestaltende Personen, andere Zukünfte vorstellbar zu machen. Weil das eine Fähigkeit ist, die du aus Gestaltungsdisziplinen mitbringst.
Ja.
Dinge vorstellbar zu machen. Und ich war aber tatsächlich ein bisschen baff davon, wie wenig sich Leute können sich maximal vorstellen, die erzählen davon, wie es war, die wissen, wie es jetzt ist. Und beides ist immer das, was wir so predigen, ist, es wird weder nochmal so, wie es mal war und es bleibt auch nicht, wie es jetzt ist. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie kann es in Zukunft aussehen und was muss dafür passieren. Und dieser Schritt ist aber gigantisch und für viele Leute wirklich nicht gehbar oder gangbar.
Das ist jetzt, danke, sehr defizitorientierte Aussage. Jetzt versuchen wir es mal so ein bisschen auf die Kapazität zu richten und sagen, ey, jetzt, was sind denn aber Sachen, die du in den Arbeit, also Adelsheim, das ist dieser Ort da an dieser Grenze, wo du sagst, boah, das hat nochmal gerade in dem Bereich in der gemeinwohlorientierten Beteiligung, in dem Aktivieren gegenüber einem Servicegedanken und so ein Kram, in den ländlichen Räumen dich doch überraschend gut funktioniert und motivierend weiter an diesen Transformationsprozessen dort vor Ort arbeiten zu wollen.
Also, ja, das ist tatsächlich, vielleicht noch mal kurz, um das klarzustellen, ich glaube nicht, dass das ein Problem von ländlichen Regionen ist, dass Leute sich Zukunft nicht wollen. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir überall haben. Es ist schwer vorstellbar. Was mich überrascht oder was ich in ländlichen Regionen tatsächlich interessant finde, ist, dass da oft schon total viel sowas wie so eine nachbarschaftliche Solidarität vorhanden ist, die so natürlich gelebt wird, oft auch schon, ohne dass sie benannt wird. Du musst den allerwenigsten Leuten in Kleinstädten, man muss den Leuten nichts über DIY-Kultur erzählen. In solchen Regionen, das ist ganz normal. Die fühlen sich, ehrlich gesagt, ein bisschen verarscht. Wir haben schon immer unseren Scheiß selbst repariert hier. Das brauchst du mir jetzt echt nicht beizubringen. Und das finde ich, da ist so ein, also das finde ich, ist ein großes Potenzial in kleineren Städten, ländlichen Regionen, dass so total viel da ist immer schon, auch an Skills und Fähigkeiten, wirklich, um es jetzt mal so blöd hemdsärmelig zu sagen, aber um so anzupacken. Mhm. Das ist da. Das hast du bei StädterInnen nicht. So, ne? Das ist so, da gibt es tatsächlich oft, finde ich, genau. Also ja, es gibt hier einfach so den Willen und auch die Erfahrung, Sachen selber zu machen. Das ist ganz normal. Die Leute bringen es nur oft erstmal grundsätzlich nicht in Zusammenhang mit Stadtentwicklung, was die Schuld von Stadtentwicklung ist und nicht die Schuld von den Leuten. So, ne? Aber es gibt viele Fähigkeiten, die Leute mitbringen und auch schon so eine eine unterstützende Gegenseitigkeit auch viel. Und natürlich hast du in ländlichen Regionen immer Vereinsleben, was viel eine Rolle spielt und so auch. Und sowieso total viel ehrenamtliches Engagement eigentlich schon, dass so städtische oder so kommunale Abläufe auch zusammenhält so ein bisschen. Ne? Mhm. Also so alle Stadtfeste und sowas, was es in kleineren Städten ist, immer alles ehrenamtlich organisiert von Vereinen. Also so eine Form von so kulturellem Leben und so öffentlich, städtischer Öffentlichkeit wird total vom Ehrenamt getragen. Das, finde ich, ist eine große Stärke.
Wie habt ihr dieses Misstrauen, von dem du vorhin gesprochen hast, knacken können in diesen Projekten?
Ich glaube, also vorweg muss man sagen, es gelingt nicht immer. Mhm. Manche Leute bleiben misstrauisch. Ich glaube, der Schlüssel ist es, die Leute ernst zu nehmen. Also auch in Ängsten, die man selber vielleicht nicht versteht, Leute ernst nehmen. In Adelsheim haben wir das so gemacht, da haben wir verdeckte Entwicklung betrieben. Da haben wir uns erstmal so reingeschnuckelt und angeschlichen, quasi mit so Undercover-Praktikas, die Leute da im Alltag kennenzulernen, haben in Gastfamilien gewohnt. Das, was der Bürgermeister für uns organisiert hat. Ich habe da im Kinderzimmer von einer Tochter geschlafen, die gerade ausgezogen war, in einer wahnsinnig netten Familie auch, irgendwie 2 Wochen lang. Und wir haben versucht, diesen Ort und die Leute dort zu verstehen erstmal. Und da haben wir zum Beispiel, da hat es funktioniert, dass wir so mitgearbeitet haben schon mal so ein bisschen. Und was so, also ehrlich gesagt, was ich immer denke, was so der Einzige, die Leute müssen sehen, dass man das ernst meint. Mhm. Und ich versuche immer Leuten glaubhaft zu vermitteln, dass, also es ist so ein Spagat auch, ne, weil die wissen natürlich auch, wir werden dafür bezahlt, wir werden dafür auch gut bezahlt. Das ist irgendwie unser Job und trotzdem mache ich das aber aus einer Überzeugung. Und das versuche ich den Leuten irgendwie glaubhaft zu machen. Und das tatsächlich, ehrlich gesagt, mit dieser Beziehungsarbeit, mit wahnsinnig viel mehr Aufwand. Wir machen wirklich viel, viel mehr als viele andere in diesen Projekten. Weil man so merkt, also in so Einzelsituationen, was ist denn menschlich nötig jetzt gerade, dass mir mein Gegenüber glaubt, dass ich das ernst meine, was die Grundlage für mich ist dafür, dass hier was entstehen kann. Schwer zu sagen.
Nee, es war gar nicht so schwer. Du hast es, finde ich, ziemlich gut gesagt. Ich hatte in einem der vorigen Gespräche mit Michael Selig im Wendland gesprochen und der hat für mich dieses eine wichtige Ding gesagt und gesagt, dass der hat das emotionale Anbindung genannt. Das heißt, du kannst es nicht abstrakt behandeln, musst ran an die Leute und dich weich machen. Also das und ja, anfassbar sein. Also das Schicksal der Leute darf dich genauso anfassen, wie die dich auch aufregen dürfen. Aber das musste halt als Person mit rein. Und ich finde, das ist für mich so eine Sache, die, wo ich so einen Shift erkenne. Nämlich von dem, und ich, ne, du bist Künstlerin, für dich ist es vielleicht gar nicht so so neu, aber vielleicht auch aus dem Bereich der Architektur oder des Designs, als eine rationale Planungs- und Problem, also ich versuche das selten, aber Problemlösungsdisziplin. Und da hat man doch bitteschön die Befindlichkeit rauszuhalten. Und um eine möglichst objektive und richtige Entscheidung zu treffen. Und in diesen ländlichen Räumen, also auch das, was du von so angedeutet hattest und was auch Michael gesagt hat, ist, dass vieles dort sehr direkt, sehr echt und unmittelbar stattfindet. Das heißt, es lässt sich überhaupt nicht abstrahieren. Es hat überhaupt gar keine Not zur Abstraktion an vielen Stellen, weil es sehr real ist. Und das erfordert von uns als Gestalterinnen oder Architektinnen oder Planer eine Involviertheit, die nicht akademisch ist. Die ist nicht... Das ist einfach... Du musst diese Beziehungsarbeit machen und dann noch eine halbe Stunde länger da sitzen und zuhören und dann dreimal dir dasselbe sagen zu lassen und dann aber damit schon alleine durch das Zuhören die Erlaubnis oder irgendeine Art von Ebene zu haben, auf der man dann auch einen Vorschlag machen kann.
Ne? Ja, ich finde, ja, voll. Und ich finde aber auch, dass, also du sagst ja jetzt genau, Architektur und Stadtentwicklung, das sind so problemlösungsorientierte Disziplinen, die lösen ja aber keine Probleme. Und das, finde ich, ist so für mich immer so mein Verständnis, das kann ich als Quereinsteigerin auch leicht sagen, ne? Aber gerade im Beruf der Architektur schwingt so eine wahnsinnige Überheblichkeit mit, seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit Jahrhunderten. Also das ist ja nun mal eine Gestaltungsdisziplin, die so tut, als könnte sie Zukunft antizipieren und vorwegnehmen und hätte immer die beste Lösung dafür parat. Dabei gibt es überhaupt keine andere Gestaltungsdisziplin, die so brachial in die Umwelt von anderen Menschen oder in der Gesellschaft eingreift. Ne? Das ist einfach Architektur, ist diese Dinge. Also hier in so einer Altstadt wie Wittenberg, hier stehen ja Gebäude, die sind hunderte Jahre alt, die mal irgendein Architekt entworfen hat. Also es sind ja Zeitspannen, die niemand kann das, kein Planer, keine Planerin kann das voraussehen, was in diesen Zeitspannen passiert. De facto kann man eigentlich auch nicht behaupten, dass man eine Lösung für irgendwas anbietet. Und für mich ist das so eine, dieses sich auf den Menschen zentrieren und gleichzeitig, also es gibt so eine Falle in so partizipativen Projekten, oder in so Social Design auch oft, finde ich, die ist, ich finde, es gibt so eine große, so eine Fallhöhe oft, dass man denkt, ja, das war jetzt Social Design oder das ist jetzt ein soziales, partizipatives Projekt. Und deswegen, ich sag's jetzt mal überspitzt, muss das nicht so gut aussehen. So, ne? Da steht der Prozess im Vordergrund und das Ergebnis ist halt, das Ergebnis war der Prozess. Und da bin ich auch nicht für zu haben. Ne? Ich denke, genau wie du sagst, man muss mit den Leuten sprechen, um dann eine wirklich attraktive Lösung anzubieten auch, ne? Also um einen Gestaltungsvorschlag zu machen, der mich auch in meiner Position legitimiert, in der ich komme. Ich komme ja als eine Position, die da, als eine Person, die da einen künstlerischen oder gestalterischen Eingriff oder Vorschlag macht. Und natürlich muss der dann auch gut sein. Also ich finde, das ist so ein großer Spagat bei diesen partizipativen Projekten. Und aber ja, das ist so, also das ist das, was ich immer denke, und das ist das, was wir vielleicht auch versuchen in unserer Arbeit so ein bisschen zu vermitteln, so ein bisschen humble sein mit den Leuten auch, ne? Ein bisschen, also, weil es ist wirklich vermessen und überheblich zu behaupten, man wüsste es besser, nur weil man dies und das und jenes studiert hat, ne? Man kann deswegen in bestimmten Bereichen wahrscheinlich einen besseren Beitrag leisten als andere, aber keine Disziplin findet losgelöst von mindestens 10 anderen statt. Ja. Deswegen schon gar nicht Stadtplanung. Also deswegen finde ich, ist es so ein, das ist, glaube ich, das, was wir so grundsätzlich versuchen, in unserer Arbeit zu vermeiden und was ich finde, was umso kleiner so eine Stadt wird, umso unerlässlicher wird das auch, ist so eine Überheblichkeit. Also es ist wichtig, dass man Fachwissen mitbringt. Ich maße mir aber nicht an, irgendjemandem zu sagen, ich glaube, ich weiß besser, was für deine Stadt ist, als du selbst. Weißt du, wie ich meine?
Das ich, weiß ich.
Ich glaube, es ist eher die Aufgabe zu sagen, hey, also Keller Easterling hat das in einem ihrer Vorträge und auch in ihren Texten, sagt sie das so, nicht so schön, dass sie sagt, es ist eigentlich die Aufgabe von Gestaltung, ist es, Beziehungen herzustellen, eigentlich, zwischen so, du siehst so Relations, also sie sieht so Zusammenhänge zu erkennen, die für andere vielleicht nicht so offensichtlich sind und so offenliegend, und die in Gestaltung zu übersetzen, so dass sie sichtbar und verstehbar werden für andere Leute. Und das finde ich so einen sehr, sehr schönen Design- und Gestaltungsbegriff eigentlich. Das ist, finde ich, auch so der Approach, mit dem ich arbeiten will und mit dem wir bei Endboss arbeiten wollen, dass wir sagen, hey, wir bringen hier so ein paar Skills mit und vielleicht auch ein paar Erfahrungen. Unser größter Skill ist es aber wirklich, uns einzulassen auf den Ort, auf die Räume und auf die Menschen. Also diese Sensibilität, die gepaart mit einer Erfahrung und natürlich auch gestalterischen Kompetenzen. Aber das ist für mich das höchste Gut in unserer Arbeit.
Ivana, super. Mhm. Wir machen mal hier einen kurzen ersten Punkt, weil wir haben ja noch den zweiten Teil, wo ich dir die nächste Frage stelle. Deswegen an der Stelle erstmal danke für den ersten Teil. Ich schnipse jetzt und dann schnipse ich wieder und dann sind wir in dem zweiten Teil. Das war der erste Teil mit Ivana. Das war nur ein Anfang, denn im zweiten Teil geht es weiter, nämlich vor allen Dingen mit Fragen der Komfortzone. Es geht um Katastrophenübungen und die Frage, tja, wie ist das eigentlich, wenn man plötzlich im ländlichen Raum nicht mehr nur mit Menschen innerhalb seiner Blase zusammenarbeiten muss, sondern sich mit Nazis, AfD-Anhängern, AfD-PolitikerInnen auseinandersetzen muss und wie man damit umgeht. Dazu alles im zweiten Teil.